Seit dieser Woche steht fest, wer für Deutschland zum Eurovision Song Contest fahren wird, und wir erzählen euch in dieser kurzen und knackigen Folge alles, was ihr darüber wissen müsst.
Du wurdest massakriert von einem weißen Hai. Er hat dich attackiert und du warst kreidebleich. Aber Freischau und Glashaus hat dich wieder belebt. Freischau und Glashaus haben dich wieder belebt. Man sah den Otter an dem Ufer, eine Fährte schnüffeln. Dann wurde tot getrampelt von einer Herde Büffel. Aber Freischau und Glashaus haben ihn wieder belebt. Freischau und Glashaus haben ihn wieder belebt.
Ja, meinst du, das geht so aus Ecofreshs Sicht, dass er heutzutage auf das Urteil echt so neutral blicken kann? Für so einen Song, der ihm wirklich so, der so das einschneidendste Erlebnis seines Lebens darstellt und wahrscheinlich über Monate, über Jahre lang irgendwie, ja, sein Leben zur Hölle gemacht hat, mehr oder weniger.
Also da habe ich zuletzt zwei verschiedene Content-Schnipsel zu gesehen. Zum einen Echo, wie er bei Diffus, meines Erachtens war das Format, sich zu das Urteil äußert, kriegt da verschiedene Videos gezeigt und äußert sich. Und er sagt, ja, das war eine harte Zeit. Savas hat ihm hat es damals nicht gefallen, dass er jetzt poppigere Musik machen wollte und so. Aber da hat er jetzt nicht unbedingt darauf verwiesen, dass es ihm danach so super dreckig ging. Obgleich das ja eigentlich bekannt ist, ne, dass er dann auch Drogenprobleme hatte und so. Und dann habe ich gesehen, wie Manuelsen beschreibt, wie damals Echo, dieses ganze German Dream Camp, Echo, Cupkicks, weiß nicht, ob Farid auch dabei war, Manuelsen und so, wie sie zusammengesessen haben, Summer Jam, und sich das erste Mal das Urteil angeguckt haben. Und Echos Reaktion danach war, dass er gesagt hat, hä, war doch gar nicht so schlimm. Vielleicht auch, um es ein bisschen zu überspielen, dass er da schon heftige Wortchen kassiert hat, wie der Österreicher sagen würde.
Ja, oder für ihn war die Zeit wahrscheinlich, also das war ja persönlich eh sehr schwierig für ihn. Er war ja auch noch sehr jung und hatte dann eine Zeit lang mit seinem großen Idol zusammengearbeitet. Und für ihn war die Trennung an sich ja schon sehr schlimm. Also ich glaube, es gibt auch die Geschichte, dass er dann echt, als er dieses Video gedreht hat, ich bin jung und brauche das Geld, wo es dann zu der Trennung kam, dass er da auch geweint hat am Set und so und eigentlich gar nicht weitermachen wollte. Und dass das schon so schlimm für ihn war und dass der Song an sich dann gar nicht mehr so den großen, also dass es dann gar nicht so heftig für ihn war, aber was dann in der Zeit danach passiert ist, dass der Song dann so der größte Deutschrap-Hit bis dahin oder einer der größten Deutschrap-Hits bis dahin wurde, das hat ihn dann wahrscheinlich schon sehr, ja, sehr
Getroffen.
getroffen.
Aber er wurde ja zumindest aufgefangen, weil er dann ja relativ schnell bei EGJ gesigned wurde, ne?
Oh, das hat schon ein bisschen, da waren schon.
Na, er war auf dem Nemesis-Sampler drauf, der kam, glaube ich, 2006, vielleicht 2005. Urteil kam auch 2005, das war schon relativ nahtlos. Er hat ja auch bei die Abrechnung schon gerappt, ja, Bushido, eigentlich bist du in Ordnung und so, da hat man schon die Annäherung gecheckt.
Und dieses Fick deine Story Mixtapes, da gab es auch zwei Stück, das war doch nicht zu
Nee, das war
EGJ-Zeiten.
noch German Dream.
Ja.
Stimmt. Ja. Aber German Dream, underrated Label, war nie besonders erfolgreich, aber muss ich mal vorstellen, wer da alles rausgekeimt ist, ne? K1, Farid Bang, Summer Jam, alles später sehr erfolgreiche. Manuelsen,
Manuelsen.
nicht, kein erfolgreicher Interpret, aber alle anderen sind gefühlt erfolgreich geworden.
Ja, Manuelsen hat ja auch öffentlich das kritisiert, diese Wiedervereinigung von Echo und Savage, und hat da gesagt, dass er, also er hat da fand das von Savage irgendwie ein bisschen fadenscheinig, da jetzt Echo zu sagen, Echo mein Bruder auf der Bühne, nachdem er ihn ja jahrelang einen Fick auf ihn gegeben hat.
Ja, aber ich meine, besser späte Reue als keine Reue, ne? Denke ich mir, ist doch gut, wenn die Leute sich vertragen, und bei denen hat man es abgenommen, finde ich. Wirkte jetzt nicht,
Ja.
als wenn es zu Promo-Zwecken gewesen wäre.
Hast du von Manuelsen das im Louvre mitbekommen?
Irgendjemand hat ein Bild von Manuelsen neben diesem Mona Lisa-Bild gehängt.
Ja, genau. Gibt es so einen TikToker oder YouTuber hat so ein Video gemacht, wie er so ein, ja, Manuelsen-Bild dann aufhängt. Angeblich war danach, ist der YouTuber dann deswegen danach in den Knast gekommen in Frankreich, aber da gibt es jetzt keine Bilder zu, aber das erzählt er zumindest so. Und Manuelsen hat das gesehen, dieses Video, und ist erstmal ein bisschen ausgerastet im Stream, aber hat sich dann danach für entschuldigt und meinte, ja, ich werde so oft verarscht und so. Irgendwie hat er das dann gesehen und ja, fand das erstmal nicht so gut, aber.
Wow, das ist, also diese gesamte Geschichte ist so unglaublich relevant.
Ja.
So wichtiger Content,
Es ist wirklich,
unfassbar.
vor allem gibt es das doch, dieses hier, dass jemand ein Bild ins Louvre hängt.
Da war doch damals der Dude Anfang 20. Jahrhundert, der hat einfach das scheiß Mona Lisa geklaut. Er hat sich als Handwerker verkleidet, hat sie unter den Arm genommen, ist losgegangen. Sind die Kripo-Leute zu ihm nach Hause gekommen. Er hat einen Vertrag unterschreiben müssen, wo er gesagt hat, nein, ich habe Mona Lisa nicht geklaut. Er hatte die auf seinem Esstisch, hatte er die Mona Lisa umgekehrt unter der Holzplatte liegen und er hat quasi auf der Mona Lisa hat er diesen Wisch von den Bullen unterschrieben, die dann wieder weggelaufen sind. Habe ich mal so eine Arte-Doku gesehen, wirklich spektakulär, über den Mona Lisa-Diebstahl. Und er hatte sich so inszeniert, als wenn er die jetzt zurück nach Italien bringen wollte. Also wurde er dann später auch so ein bisschen gefeiert, der Dude, weil es natürlich eigentlich italienisches Kunstwerk ist. Aber die haben das nochmal nachrecherchiert und eigentlich kam raus, dass er das dann an so einen Kunstdude in Großbritannien verkaufen wollte, das Bild. Ergo, er wollte einfach nur die dicke Kohle machen. Aber dann bei diesem Deal, den er mit den Briten machen wollte, ist das dann aufgeflogen und die Mona Lisa kam zurück ins Louvre, wo sie bis heute hängt.
Hast du sie schon mal gesehen?
Ja.
Und?
Habe ich jetzt. Das finde ich nicht so spektakulär. Wie jeder eigentlich. Findet irgendjemand das spektakulär, das Bild?
Ja, ich finde es krass.
Echt? Du findest es krass, ne? Aber in
Krass.
groß, in der Originalgröße, wie sie bei dir im WC hängt.
Ja, ich finde es richtig heftig. Es ist ein heftiges Bild.
Ernst gemeint?
Eins ist, nee, eigentlich nicht. Du hast ja gerade unseren Beitrag für den Eurovision Song Contest angesehen.
Unseren Song für Oslo. Oder sind wir noch in Oslo? Oder wo ist
Nee,
es
wir sind
diesmal?
in Basel oder Bern oder so.
Ja.
Auf jeden Fall in Österreich.
Ja, da kann ja Alice Weidel auch mit einer ganz entspannten.
Ja, meinst du, Alice Weidel ist für Schweiz oder für Deutschland?
Ja, die wird schon für ihr Heimatland Schweiz sein, denke ich mal.
Ja, Stefan Raab hat mal wieder die Auslosung des Grand Prix veranstaltet. Zuerst gab es zwei oder drei Shows auf RTL und dann die entscheidende Show bei der ARD. Ich habe bis auf das Finale habe ich nicht mehr gesehen, aber die ersten Shows haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich fand, waren sehr starke Kandidaten und Kandidatinnen dabei und Bands, aber eigentlich dann alle Songs Trash, kein wirklich geiler Song dabei gewesen. Gewonnen hat jetzt ein Duo, Geschwisterduo, ein Bruder und Schwester aus Wien.
Abor und Tyna heißen die.
Genau, auch keine Deutschen, schade. Aber sie singen auf Deutsch mit dem Song Balalalalala.
Ja, so ein bisschen so eine Nummer, die ein bisschen vorangeht, vielleicht was für die Tanzflächen. Kriegt sehr gemischte Kritiken, ist mein Eindruck. Kommentare auf YouTube darunter sehr, sehr kritisch. Ich habe auch gelesen, Stefan Raab ist selbst nicht mehr so ganz überzeugt von der Nummer. Aber Fleisch und Glashaus steht hinter den beiden.
Ja.
Oder? Was sagst du? Stehst du hinter den beiden?
Ich stehe hinter den beiden. Ich finde den Song nicht so, also ich finde ihn nicht so schlecht. Ich finde ihn auch nicht geil und ich finde den vor allem auch irgendwie wirkt er ein bisschen unfertig. Aber sie haben ja auch noch ein paar Monate Zeit,
Die
glaube ich.
machen
Ich
den noch
weiß gar
frisch,
nicht, wann
pass
er
mal auf.
ist.
Die machen den frisch, den Song. Hauen noch zwei, drei weitere Cellos kaputt. Und dann wird das eine geile
Haben sie
Nummer.
den Cello überhaupt kaputt gehauen?
Glaub nicht so
Nee.
richtig, ne?
Ja, die sind Geschwister und die stammen aus einer sehr musikalischen Familie. Der Vater ist klassischer Musiker und der Bruder, der auch der Produzent ist wahrscheinlich, denke ich mal, auf jeden Fall, er sitzt mit dem Cello auf der Bühne, während sie singt. Und hat er das Cello kaputt gehauen?
Sie hat das am Ende genommen und so auf irgendwas draufgehauen und dann kam so Funken. Aber es war, glaube ich, eher ein Effekt.
Sie hat ihm den aus der Hand genommen.
Das wirkt ja
Krass,
auch so ein
echt.
bisschen cool. Also er hat das Cello, sie nimmt ihm das aus der Hand, sie haut es dann da drauf, Dann geht es nicht richtig kaputt, aber irgendwie so Feuer geht los. Und dann legt sie das Cello wieder ab und dance dann so ein bisschen. Das war so das Endszenario. Aber da muss man noch dran feilen. Sie sind bei den Buchmachern auf den letzten Plätzen eingeschätzt.
Platz 24 von 36 oder so.
Das heißt, unsere Chancen sind nicht so hoch, aber Saarbrücken hat letztes Jahr auch im DFB-Pokal gegen Bayern München gewonnen. Also es können die wildesten Sachen passieren. Also ich drücke den beiden auf jeden Fall die Daumen. Ich hatte auch gelesen über einen kleinen Skandal bezüglich des Beitrags von Malta. Und zwar die Sängerin Miriana Conte tritt für Malta auf. Und sie muss sich jetzt einen neuen Song überlegen, beziehungsweise ihren Song umdichten, weil ihr Song heißt Kant. Und das Wort Kant heißt auf Maltesisch singen. Und der BBC, britische Broadcast Station, hat sich beschwert und hat gesagt, so was wollen wir hier nicht zeigen in unserem heiligen Vaterland. Und deswegen, weil der BBC als eine von mehreren austragenden Broadcast Stations mit diesem ein Wort, was nicht mal Kant auf Englisch heißt, sondern einfach ein maltesisches Wort ist, muss jetzt die arme Dame aus Malta ihren Song umschreiben. Gleichermaßen tritt Finnland an mit einem Song, der heißt Ich komme, wo der Dude, der Sänger, auf so einem übergroßen Mikrofon reitet und ich komme dabei auf Deutsch in die Mikrofone grölt, was so ein bisschen so Rammstein-eske Züge hat, was nun offensichtlich eine komplett sexuelle Anspielung ist. Und das geht scheinbar durch, da hat sich ARD noch nicht quergestellt.
Wieso hat er denn auch einen deutschen Text?
Der Song ist scheinbar auf Finnisch, aber er hat diese Punchline, ich komme auf Deutsch in der Hook.
Und das bedeutet nichts, nicht auch was anderes auf Finnisch.
Nee, nee, das ist so deutsch gemeint und bewusste Anspielung. Und dann denke ich, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Ich weiß nicht, ist das Sexismus, dass man der Frau das verbietet, so solche Anspielungen oder was irgendwie falsch verstanden werden kann? Und dem Mann erlaubt man es, aber es ist auf jeden Fall, wird da nicht mit gleichem Maß gemessen.
Dieser ESC, das ist ja eh irgendwie skurril. Also, ich finde das jetzt gerade auch, so wie das aufgemacht wurde, mit so einer Show und so, finde ich das eigentlich ganz cool, dass es so stattfindet. Aber es ist schon irgendwie skurril und ich frage mich auch so, also, was da genau, also, welche Zielgruppe spricht man an? Weil es ist ja jetzt nicht rein, es sind ja jetzt nicht Musikfans an sich, sondern es sind irgendwie nochmal so eine spezielle Gattung ESC-Fans. Und da ist auch nie, ich glaube, da sind auch echt in den meisten Fällen Musik dabei, die ich jetzt persönlich niemals mir anhören würde und eigentlich auch niemanden kennen, der solche Musik hört, nur so normalerweise.
Ja, aber es ist dadurch, dass es so skurril ist, dass es speziell ist, dass es nichts Vergleichbares gibt, ist es ein super Event. Ich schaue es mir jetzt auch nicht alle Jahre an, vielleicht alle 4, 5 Jahre mal, aber hab da immer eine gute Zeit dabei. Leider macht es Peter Ormban ja nicht mehr in der Moderation. Olli Schulz und Böhmermann haben es ja mal gemacht, ein Jahr.
Aber haben die für den offiziellen, für offiziell ARD?
Das war irgendwo, nee, vielleicht österreichisches Programm oder auch so Sender oder sowas. Irgendwie hatten wir uns auf jeden Fall damals angeschaut. Mit meiner Schwester gemeinsam, glaube ich, habe ich mir das reingezogen. Das war ganz unterhaltsam.
Ja, was tippst du, Tina und Arbor? Was?
Die werden es für holen für Deutschland. Die werden den Titel holen und die Trophäe zurück nach Hamburg bringen.
Ja, ich bin nicht ganz so optimistisch, aber ich bin auch nicht so pessimistisch.
Wie die
Ich sag
Buchmacher.
so eine 12,
12 wäre
Platz
gut.
12.
Man muss ehrlich sein, gewinnen werden sie. Aber was ich auch kurios finde bei den Buchmachern, ist zum Beispiel Schweden auf Platz 1, obwohl Schweden noch gar nicht ihren Vorentscheid gemacht haben. Da weiß man noch gar nicht, wer antritt, aber die sind trotzdem die
Echt?
Favoriten, weil dafür Schweden eine antritt, die schon mal, also im Vorentscheid eine antritt, die schon mal den ESC gewonnen hat. Und alleine deswegen gilt es wohl als Favoritenland. Ich glaube, der finnische Beitrag wird auch hoch eingeschätzt mit der deutschsprachigen Hook.
Ja, ein ähnliches Thema haben wir auch neulich schon drüber gesprochen und das ist jetzt ein bisschen in die breitere Öffentlichkeit getragen worden, nachdem wir das angeschoben haben, mehr oder weniger. Und zwar Musikpreise in Deutschland.
Ja.
Da hat Aria Nejati, der
Hiphop.de.
ex-hiphop.de, mittlerweile Apple Hip-Hop Deutschland, Österreich, Schweiz, Head of Hip-Hop bei Apple und macht auch Interviews.
Habe ich mal Haus 73 in der Schanze habe ich mal getroffen. Haben wir auch gequatscht irgendwie. Weiß gar nicht mehr genau worüber, aber ein netter Kerl.
Ja, er hat auf jeden Fall, wurde nominiert für den Preis für Popkultur. Sein Interview mit Paula Hartmann wurde für irgendwie, ich glaube, beste Story oder so, haben die eine Kategorie. Und
Ja.
da hat er dann einen Text zu veröffentlicht auf Instagram, wo er geschrieben hat, dass er sich natürlich freut darüber, aber noch mehr freut er sich, mit diesem Interview einen Teil zu Paulas Album beigesteuert zu haben oder zu der Story drumherum.
Ja.
Und bei diesem Preis hat er kritisiert, dass ein Preis für Popkultur, der in den letzten Jahren weder an Capital Bra oder an Luciano, also so an die meistgestreamten Künstler, viele von denen dann nicht dabei waren. Und dass es eine, ja, ein bisschen so eine Selbstbeweihräucherung der Industrie wäre. Booker und
Ja.
Manager haben sich da zusammengetan, um diesen Preis zu machen,
Ja.
der auch sehr weiß ist, nur weiße Leute in der
Aber er ist nicht weiß.
Führung.
Arian. Oder?
Aria ist,
Aria.
nö, ist der ist, nee, der ist nicht weiß. Zumindest hat er Migrationshintergrund. Und
Ja.
er hat das kritisiert, dass, ja, dieser Preis zu sehr in so einer Bubble stattfindet. Er hat ähnliche Kritik auch schon früher mal geäußert an der Juice. Und ja, hier hat er das dann auch wieder angeprangert.
Fleisch und Glas aus immer 5 Kronen in der Juice für ihre Podcast-Episoden.
Bisher haben wir da, toi toi toi, sind wir da ja immer ganz gut bei weggekommen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Der Kritikpunkt klingt valide. Man hat ein bisschen den Reich Ranitzky gemacht, gerade überreicht man ihm den Preis und dann kritisiert er diejenigen, die ihm gerade noch wohlgesonnen waren. Nächste Woche spreche ich auf einer Marketingmesse und am Abend habe ich heute im Programm gesehen, ist Speaker Awards. So, da werden die von der Bühne, werden am Ende werden Speaker Awards, gibt so Voting, wer der beste Speaker war. Also mein Ziel ist es nächste Woche Fleisch und Glas, aber nächste Woche sind wir in der Pause. Vielleicht machen wir eine kleine Pause nach der heutigen Folge. Ist noch nicht komplett eingeloggt. Lasst euch überraschen, ob wir nächste Woche mit einer kurzen knackigen um die Ecke kommen. Aber ist noch nicht sicher. Falls dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ich hier einen Award präsentieren kann, weil ich gehe voll auf Speaker Awards, sage ich dir ehrlich.
Und willst du den Preis auch annehmen oder hast du dann auch eine Kritik
Ich würde ihn
vorbereitet?
natürlich annehmen, aber ich würde dies natürlich mit einer Kritik verbinden an der Veranstaltung. Welche konkret, kann ich noch nicht sagen.
Ja, also ich kann die Kritik auch auf jeden Fall nachvollziehen. Gerade weil, ja, dieser, also ist ja, wenn man sich Popkultur nennt, dann muss das halt auch irgendwie breit gefächert sein. Die Kritik ist legitim. Andererseits ist jetzt durch die Kritik gefühlt der Preis mehr im Munde als die letzten Jahre ohne diese Kritik, weißt du? Und ich frage mich, ob
Ja.
das so ein bisschen so ein deutsches Ding ist. Ich musste da dran
Rum zu
denken.
kritisieren.
Ja,
Aber
genau.
Kanye zum Beispiel war ja auch groß daran, Preisträger wegzukritisieren.
Ja, aber irgendwie hat das der Veranstaltung an sich eher mehr Relevanz verschafft. Wohingegen so ein Statement halt so richtig verheerend ist.
Nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Mir ist es nur wichtig, dass wir zeitnah jetzt mal die Fleisch und Glashaus Awards in Bronze, Silber und Gold an den Start bringen. Das hatten wir eh mal geplant. Das, glaube ich, würde schon dieses ganze Award-Ding in Deutschland auf nächstes Level bringen.
Wenn man Fleischer und Glashaus Awards mal hätte.
Ja, und wir würden den Leuten die einfach zuschicken, ob sie wollen oder nicht, kriegen sie dann so einen Award, nachdem sie den verliehen bekommen haben.
Ja, ich weiß auch nicht, wie große Kreise es gedreht hat. Ich habe nur auch einen anderen Podcast noch gehört, in dem das thematisiert wurde. Und auf der anderen Seite von diesem Preis für Popkultur, da habe ich wenig gehört. Ist das in Deutschland überhaupt machbar, so einen Award zu machen? Oder ist Deutschland einfach das falsche Land dafür?
Nee, wir brauchen Awards, wir brauchen noch mehr Awardshows. Bin ich wirklich der festen Überzeugung. So, aber ich habe auch noch keinen. Wie würdest du denn jetzt, sag doch mal, sei doch mal nicht immer nur am Kritisieren, sondern sei auch mal konstruktiv. Wie würdest du die Awardshow aufziehen?
Ja, man braucht einfach auch extrem viel Kohle, um da eine krasse Show zu machen. Dann braucht man eine große Jury. Also ich glaube, bei dem Grammy Awards sind mehrere tausend Leute in der Jury, die da abstimmen. Sowas bräuchte man. Ja.
Das Ding ist, glaube ich, also wahrscheinlich musste man es, wenn, dann halt wirklich riesig machen, wie so Grammy auf Deutsch mäßig, dass die Leute dann von alleine kommen, ne? Weil, wenn du, mittlerweile ist man nicht mehr so abhängig. Früher brauchtest du ja auch so ein Echo und so als Plattform, um einfach
Ja.
gesehen zu werden. Insofern ist man da freiwillig hingegangen, selbst wenn du keinen Preis gewonnen hast. Aber heutzutage wäre den Leuten das ja scheißegal, weil die sich viel besser selber über Social Media vermarkten können. Deswegen muss man wirklich direkt das so richtig, es müsste einfach richtig big sein direkt.
Das, ja, das war ja, und bei den Hype Awards war es ja vom Ding her so. Also es war ja schon echt sehr groß. Ich glaube, Sido ist da
War das nur
aufgetreten.
einmal?
Es war nur einmal, weil es dann zum absoluten Meme wurde, weil da so
Da war doch
viele.
auch, da war das dieser legendäre Mero-Auftritt.
Ja, nee, Enno war das, glaube
Enno,
ich.
der sich textlich da komplett verheddert
In
hatte.
Berlin, was geht ab?
Ja, Mann. So
Ja,
geil.
da sind halt einige Memes entstanden und dann wurde es nicht nochmal gemacht. Ja, ich war vor Ort und ich fand's gut. Ich finde, das sollte es wiedergeben.
Ja. Dann mach dich mal ran. Meghan Markle, Duchess of Sussex. Sie hat jetzt ihre große, große Show veröffentlicht auf Netflix, groß angekündigt. Ihr erstes eigenes Projekt als Videoproduzentin. Sie macht dir eigentlich jetzt Konkurrenz. Das ist meines Erachtens deine neue Hauptkonkurrentin, Meghan Markle, sie hat ganz stolz gesagt, mein erstes großes eigenes Projekt, wo ich als Produzentin am Start bin. Und es wird medial zerrissen. Ich habe noch nicht reingeschaut. Es sollte eigentlich angekündigt, dass man da ganz private Einblicke hinter die Kulissen bekommt. Aber sie hat sich dann nur so eine Studioküche gemietet, weil bei sich zu Hause wollte sie das wohl nicht machen. Und dann kocht sie da mit irgendwelchen Leuten. Es ist wohl etwas starr und steif. Und sie besteht auch darauf, dass sie jetzt Meghan Sussex genannt wird, was ja ihr quasi ihr Adelstitel ist und nicht mehr Meghan Markle.
Besteht sie drauf?
Besteht sie drauf. Und
Wie kommst du darauf, dass sie drauf
Weil
besteht?
sie, da gab, habe ich einen Ausschnitt gesehen, wie sie eine, die andere sagt, ja, guck mal, man hat gar nicht gedacht, dass eine Meghan Markle auch so in der Küche steht und sich selber ihren Obstteller zubereitet. Und dann meldet sie sich von hinten. Die Bodenständigkeit, die ihr gerade zugesprochen würde, die zieht sie dann selber direkt runter und sagt, aber du weißt doch, dass ich eine Sussex bin. Sie sagt immer noch Makel, hihihi, so mäßig.
Na gut, sie hatte geheiratet, ne? Sie hat den Nachnamen ihres Mannes angenommen, quasi.
Naja, was ist uns in Sussex, ihrem...
Aber dass ich eine, ja.
Ja, naja, auf jeden Fall war sie in dem Herzogtum Sussex, wo sie, was ihr ja so wichtig ist, dass das in ihrem Namen vorkommt, war sie in ihrem Leben genau 6 Stunden und hat ihre Untertanen mal besucht. Und ansonsten war ihr ja wichtig, möglichst schnell da rauszukommen aus diesem ganzen Königshaus.
Ja, eigentlich, das wundert mich auch, weil eigentlich sind die doch gar nicht mehr adlig, oder?
Doch, sie sind noch adlig, sie haben sich ja nur freigesprochen von allen Verpflichtungen, die damit einhergehen. Und sind ja dann in die USA gezogen und machen da jetzt ihr eigenes Ding. Aber dieser Titel ist ja wohl immer noch ein hohes Anliegen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich urteile jetzt auch ein bisschen basierend auf einzelnen Videoschnipseln, die ich gesehen habe und Medienkritiken. Vielleicht urteile ich zu schnell, zieht euch gerne die Meghan Sussex Dokumentation rein bei Netflix.
Ist es eine Dokumentation oder eine Kochshow? Was
Es
ist
ist eine
eigentlich?
sechsteilige Serie. Immer lädt sie irgendwelche anderen Freunde in diese Studioküche ein. Ich weiß nicht, ob die immer kochen. Vielleicht kochen die immer, ja. Vielleicht basteln. Ich glaube, manchmal basteln die auch was. Sie machen immer so ganz sympathische Sachen.
Du hast gerade gesagt, es wurde von den Rezensionen zerrissen. Das frage ich mich immer. Kann man zerrissen auch sagen oder heißt es nicht einfach verrissen? Ist ja ein Verriss in der Zeitung.
Ja, aber man sagt doch zerrissen, oder nicht?
Sagt man? Weil ich immer der Meinung war, es heißt verrissen.
Verrissen ist der gängigere Ausdruck in Bezug auf Kritik und bedeutet, dass ein Werk sehr schlecht bewertet wurde. In deinem Fall wäre verrissen die passendere Wahl. Der Film wurde von den Medien verrissen. Hast du recht?
Ja, ich glaube, zerrissen ist einfach, wäre dann theoretisch als Metapher natürlich auch.
Passend, aber eigentlich eher ein Fehler, der sich eingeschlichen
Es
hat.
ist eigentlich ein Fehler, der sich eingeschlichen hat.
Ich habe heute, ich frage ja immer ChatGPT ganz gerne mal ein paar Sachen. Heute habe ich gefragt und ich würde auch interessieren, wie du das einschätzt. Wenn ich mir meinen Schneidezahn mit dem Edding schwarz anmale, kriege ich das beim Zähneputzen wieder ab?
Ich glaube, das kriegst du mit der Zunge wieder ab. Also ja.
ChatGPT ist da nicht so optimistisch. Ein Edding-Permanentmarker ist nicht ideal für die Zähne, da er stark haftet und Lösungsmittel enthält. Beim normalen Zähneputzen geht die Farbe wahrscheinlich nicht sofort weg. Mit Alkohol, Nagellackentferner und Speiseöl kann man Permanentmarker oft lösen, aber diese Substanzen sind nicht für den Mund geeignet. Falls du es bereits aufgetragen hast, versuche es mit Zahnpasta und Backpulver. Oder reibe vorsichtig mit einem in Speiseöl getränkten Tuch. Sollte es nicht abgehen, warte einige Tage. Der Speichel und das Kauen helfen oft beim natürlichen Abtragen.
Weiß auch nicht, woher jetzt mein Eindruck kam, dass das direkt wieder abgeht, aber irgendwie hätte ich das Gefühl, man macht so einen Strich drauf und das ist direkt wieder weg.
Ist halt Permanentmarker, ne? Wenn du jetzt Flipchart-Marker hättest, so, den würde man wahrscheinlich easy wieder abbekommen.
Haftet das auf 10 wirklich so gut, so ein Permanentmarker?
Müsste man ausprobieren.
Wie bist du drauf gekommen?
Mir kam das so. Ich saß da und habe meinem Gegenüber ins Gesicht geguckt und dachte, jetzt mit dem Edding da auf den Zahn rummalen. Irgendwie kam mir das so.
Ich dachte, du wärst melancholisch geworden, hast dich zurückerinnert, als jemand halber Stoßzahn, hätte ich fast gesagt, ein halber Schneidezahn gefehlt hat
Ja.
damals. Und du wolltest das mal wieder darstellen,
Rekonstruieren.
rekonstruieren.
Ja, Shoutout an Friese, wie er mir damals an Vatertag mit dem Fußball den Zahn aus der Fresse geschossen hatte. À la Bonheur, muss ich sagen, à la Bonheur.
Den halben Zahn. Das war schon nice, muss ich sagen. Schade, dass du mittlerweile wieder so ein spießiges Folgebiss mit dir
Muss man ja auch sagen,
rumträgst.
Marco, ne, der Rapper Marco, fehlt ja auch irgendwie ein Zahn in der Visage. Aber ihm steht das gut, aber das ist halt auch der Vorteil der Berühmtheit. Wenn dir ein Schneidezahn fehlt, dann ist es, wenn du nicht berühmt bist, schon extrem uncool und man denkt, scheiße, wie hässlich sieht der aus. Und wenn du aber dann berühmt bist, bist du der coolste Macker und derbe Punk und fresh, weil du einfach einen Fick gibst, dir den Schneidezahn neu zu machen.
Ja, ich fand es bei dir auch gut.
Ja, ich fand es eigentlich auch nicht schlecht, aber ich habe es mir dann doch richtig. Ich habe mir natürlich hier die billigste Plastikprothese, habe ich mir raufschnallen lassen.
Und hält die immer noch?
Hält immer noch wunderbar. Am Anfang, sie
Seit
haben mir noch gesagt, du darfst nicht mal mehr ein Brötchen reinbeißen, hatte
vier,
mir der
fünf
Zahn.
Jahre ist es jetzt her, ne? Hält immer noch wie eine Eins.
Ja. Gott sei Dank. Hoffentlich fällt er jetzt nicht. Jetzt hast du es gesagt. Ne, muss ich dreimal auf Holz klopfen. Sie haben mir gesagt, du darfst nicht mal ein Brötchen reinbeißen, aber mittlerweile lebe ich wieder ganz normal.
Ja, ich stelle es mir auch irgendwie mit so einem Zahn weniger, auch gar nicht nur wegen der Optik, aber auch einfach irgendwie ein bisschen nervig vor beim Essen und so.
Auch Gleichgewichtsprobleme. Enorme Gleichgewichtsprobleme. Der Körper ist ja ganz sensibel. Wenn da ein paar Gramm fehlen auf der einen Körperhälfte, kippt man schon schneller mal um. Fleischer und Glashaus, euer wöchentliches Format, moderiert und kommentiert von Fleischer und Glashaus.
Und auch kuratiert von Fleischer und Glas aus.
Also das Gesamtpaket Fleischer und Glashaus. Könnte man sagen, gibt es ganz wenig andere, die involviert sind, außer Fleischer und Glashaus höchstpersönlich. Liebevoll, Woche für euch, persönlich, personalisiert, zugeschneit. Es wissen ja die wenigsten, dass jede Fleischer und Glashaus-Folge individuell für euch zugeschustert ist. Ne? Also die Folge, die ihr hört, hört kein anderer und keine andere.
Speziell auf eure Interessen.
Genau, wir haben da so ein Cookies bei euch gesetzt. Und tracken euer Browsing-Verhalten und euer Verhalten auf Social Media und bilden dann so Interessen-Buckets und darauf basierend wird dann der Content erstellt. Ich habe jetzt gehört, es gibt diese von Google, kann ich mal nachreichen, wie das heißt, so eine AI-Funktion. Google Gemini ist ja jetzt ja generell diese Google AI-Funktion.
Ja.
Und da gibt es ganz tolle neue Funktionalitäten. Unter anderem eine, dass du Texte, lange, komplexe Texte, kannst du reinschmeißen und er macht dir Podcast fertig. Und ich hatte mit einem Kollegen drüber geredet, er schwört da total drauf. Er sagt, ich habe zum Beispiel irgendwelche, der macht so Data Science, so technische Datenmodelle baut der, schmeißt er sich da irgendwelche Erklärungen, komplizierten Texte rein. Und dann wird so ein Podcast erstellt von zwei Dudes, die darüber so im Zwiegespräch sich unterhalten und das Modell erklären. Und dann hört er sich das beim Joggen an.
Das ist nicht schlecht.
Ja, finde ich auch sehr spannend. Wollte ich auch mal ausprobieren. Deswegen bald müssen wir uns auch hier nicht mehr die Mühe geben, das hier alles selber aufwendig zu erstellen.
Ja, für jede Person einzeln, individuell, die Themen nach Interessengebiet. Künstliches Sperma. Hast du damit Erfahrung?
Also, falls du das gerade hörst, dann musst du dich ertappt fühlen. Nee, also bisher
Gut, dass du
habe
den Joke nochmal erklärt hast. Danke.
ich. Ach so, das war der. Okay, ich dachte, du hättest wirklich jetzt einen Take zu künstlichem Sperma.
Ja, habe ich auch. Aber der Übergang.
Ah, okay, du hattest das schon. Ja, okay, kam subtiler als du es so.
Ich wollte ihn eigentlich auch schon früher, aber dann hast du den Gemini-Thema hast du dazwischen geschaltet.
Okay, und jetzt habe ich es nochmal so holprig gemacht. Es tut mir leid.
Kein Problem.
Trotzdem guter Joke. Künstliches Sperma habe ich keine Erfahrung mit bisher.
Ich habe gesehen auf Instagram von Frauke Ludowig, die war bei den Ferchichis, bei Bushido und seiner Frau Anna-Maria zu Besuch in Dubai.
Ah, krass.
Und da.
Sie hat dieses Deep Throat Gel, hatte ich von ihr nur gehört.
Hatte sie auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das das gleiche ist, auf jeden Fall ist da in diesem kurzen Video, wurde dann künstliches Sperma, hat sie da gefunden, neben dem Bett der beiden. Und dann ist sie auch in das andere Zimmer gegangen und dann waren da plötzlich die ganzen 25 Kinder von Bushido mit dabei. Und dann wollte sie zuerst gar nicht sagen, hier, künstliches Sperma, hat sie gesagt, oh nö, jetzt sind die Kinder da. Aber dann hat Bushido gesagt, umringt mit seinen Kindern, meinte, ja, hier, ah, mein künstliches Sperma.
Und was
Hat
macht man
er
damit?
dann, ja, so weit bin ich nämlich auch nicht gekommen.
Ich hatte nur gesehen, wie sie hatte irgendwas gepostet und dann wurde sich gefragt, was ist das da im Hintergrund? Und hat sie erklärt, das sei so Deep Throat Spray ist das. Spray sprühst du dir in den Mund und dann ist der Würgereflex wohl nicht mehr da. Also die haben da die tollsten Sachen, was diesen ganzen sexuellen Bereich angeht. Da muss man scheinbar wirklich mal vorbeischauen.
Ja, ich weiß auch nicht, was man, habe ich auch noch bisher keine Erklärung für gefunden, wofür man das brauchen kann. Aber
Vielleicht trinkt Bushido das einfach. Das
ja.
ist mein künstliches Sperma.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob er das gesagt hat in dem Zusammenhang. Er hat das auf jeden Fall dann, während Frauke Ludowig war, sich da ein bisschen scheu vor den Kindern das auszusprechen, aber Bushido hat es einfach gemacht.
Ja. Naja, jeder wählt ja seine eigenen Erziehungsmethoden.
Das stimmt.
Würdest du deine Kinder mit harter Hand erziehen oder würdest du sie im frühesten Kindesalter mit künstlichem Sperma konfrontieren?
Das sind die beiden Pole, die es gibt.
Entweder sie müssen dich bis zum 18. Lebensjahr siezen oder du drückst ihr im dritten Lebensjahr die Flasche künstliches Sperma in die Hand. Das sind für mich so die zwei Gegenpole.
Dann, ich würde beides.
Ja, lässt sich auch gut kombinieren.
Alles klar, dann, ja, wir wissen, vielleicht müssen wir eine kleine Pause machen bei Fleischer und Glashaus.
Aber spätestens zur Spargelzeit sind wir wieder da.
Sonntags, ihr wisst, wo ihr uns findet.
In eurer Hörmuschel. Aber Fleischer und Glashaus haben mich wieder belebt. Fleischer und Glashaus haben mich wieder belebt.